Ja, alle, die eine Bibel haben, ihr könnt aufschlagen, Philipperbrief Kapitel 2. Alle, die keine Bibel haben, ihr könnt da mitlesen gleich. Bevor ich den Text lese, der ist in Kapitel 2, Vers 19 zu finden, bis Kapitelende. Nochmal eine kurze Geschichte. Irgendwo in den Gossen von Chicago spielt sich das Ganze ab. 200 Jahre circa liegt das zurück. Da ist ein Mann unterwegs auf den Straßen und sammelt Straßenkinder ein. Denn in circa einer Stunde beginnt die Sonntagsschule und seine Aufgabe ist es, Straßenkinder einzusammeln und sie dorthin zu bringen. So nennt er auch seinen Dienst, Kinder zusammentrommeln. Und sich mal vorzustellen, selbst so eine Sonntagsschule zu leiten, das kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Absolut nicht. Er bleibt dabei, Kinder zusammentrommeln. Das hat mal ein Mann gesagt, der eigentlich auch, ja, ich sag mal, vielleicht in Deutschland nicht so bekannt ist, bei den amerikanischen Christen schon eher bekannt ist. Dwight L. Moody, ich weiß nicht, ob der Name einem was sagt. Moody, einer der bekanntesten Evangelisten, wahrscheinlich überhaupt. Und als ich das von ihm gelesen habe, dachte ich, okay, das ist höchst interessant, wie so ein Mann damals so von sich gedacht hat. Und was ist in der Zeit zwischen Kinder zusammentrommeln und später predigen vor Tausenden von Menschen passiert? So etwas geschieht nicht von heute auf morgen. Es gab eine längere Entwicklung, die klein anfing. Irgendwann war es soweit, der hat die Kinder zusammengetrommelt und dann war alles perfekt, nur der Kinderstundenleiter war nicht da. Und dann musste er halt mal selber ran und irgendwann merkten die Leute, okay, irgendwas, dieser Mann, der kann mehr als Kinder zusammentrommeln. Und so entwickelte er seine Gabe und hat sich mit der Zeit als ein wirklich sehr kostbarer Mitarbeiter im Reich Gottes dargestellt. Und darum soll es heute auch gehen, um bewährte Mitarbeiter. Den Text dazu finden wir, wie gesagt, im Philipperbrief Kapitel 2, ab Vers 19. Und vielleicht noch kurz dazu, wie Paulus hier hinkommt. Paulus sitzt immer noch in einer Art Gefängnis in Rom. Eine Art Arrest ist das. Er darf Besuch empfangen, darf aber auch nicht raus aus diesem Gebäude oder was das auch immer da war. Es besuchen ihn sehr viele Christen. Und eines Tages kommt der Epaphroditus vorbei und er bringt eine gute Nachricht aus Philippi, aus der Gemeinde in Philippi mit und er bringt ihm noch Geschenke aus Philippi mit. Was es genau ist, wissen wir nicht, es muss aber den Paulus wirklich sehr gefreut haben, dass er vorbeigekommen ist und ihm diese gute Nachricht mitgebracht hat, denn Paulus wurde in diesem Moment klar, die Gemeinde in Philippi, die brennt noch genauso wie am Anfang. Epaphroditus erzählt ihm einiges über die Gemeinde und Paulus ist wirklich voller Freude und dann schreibt er auch diesen Freudenbrief an die Philipper. Und genau, so ungefähr passt das. Dann lese ich jetzt mal vor, ab Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen der derart Gleichgesinnten, der so frei von Falschheit für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Ihr aber kennt seine Bewährung, denn wie ein Kind dem Vater hilft, hat er mit mir am Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich sofort zu senden, wenn ich erfahren habe, wie es um euch steht, um mich steht. Ich vertraue aber dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er sehnte sich nach euch allen und war besorgt, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun so umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch weniger betrübt bin. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Leute in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod so nahe gekommen, weil er sein Leben gering geachtet hat, um den Mangel eures Dienstes für mich zu erstatten. Worauf ich hier heute im Text insbesondere eingehen möchte, ist mehr so der Anfang, wo Paulus davon redet, einen Gleichgesinnten zu finden, einen Gleichgesinnten zu haben, und wo er dann Vers 22 auf die Bewährung eingeht. Kurz zusammengefasst, worum es hier geht. Es ist kein komplizierter Text, es ist keine schwere Theologie, die wir uns hier heute ansehen. Es ist einfach so, dass Paulus, obwohl er schon von Epaphroditus weiß, wie es der Gemeinde geht, trotzdem noch mal genaueres wissen möchte und möchte Timotheus losschicken. Das ist sein Plan. Und sobald Paulus wieder frei wird, was er hofft, will er da auch selber hin. Epaphroditus hat er schon losgeschickt, denn dieser war todkrank und hat aber überlebt. Die Gemeinde in Philippi, die haben mitbekommen, dass er todkrank war und sie wussten nicht, wie es um ihn steht. Und Epaphroditus hatte die ganze Zeit eine Unruhe, weil die Gemeinde sich Sorgen gemacht hat. Also hat Paulus ihn wieder rechtzeitig losgeschickt, er sollte wieder zurückgehen und damit die Gemeinde wieder beruhigt ist und wissen kann, der Mann lebt noch. Und man kann sehen, hier ist wirklich Leben drin, in dieser Gemeinde ist Leben drin. Dieser Text, keine komplizierte Lehre oder ähnliches, deswegen wird es heute auch nicht kompliziert. Paulus widmet hier diesen Text, seine Aufmerksamkeit, zwei Mitarbeitern im Reiche Gottes. Der erste ist Timotheus, ich denke, ist bei vielen bekannt. Und ich denke, jeder, der in den Bibelstunden regelmäßig dabei ist, erinnert sich wahrscheinlich auch noch an die beiden Timotheusbriefe, die wir durchgenommen haben. Da kam das auch immer wieder, oder seine Person immer wieder zum Vorschein. Von Timotheus wissen wir, wie dieser Text es auch sagt, er war einer der engsten, vertrautesten Mitarbeiter von Paulus. Er war für Paulus mehr als nur ein Mitarbeiter, Paulus nennt ihn selber seinen Sohn im Glauben. Paulus selbst war nie verheiratet, aber er hatte trotzdem diesen ganz besonderen Sohn im Glauben. Und Timotheus hat ihn auch als seinen Vater im Glauben angesehen, den er nie hatte. Denn Timotheus war Sohn einer Jüdin und der Vater war Grieche. Er ist in Lystra aufgewachsen, in der heutigen Türkei. Und Timotheus hatte damals ein ganz besonderes Vorrecht, was viele andere Christen nicht hatten zu dieser Zeit. Er ist von klein auf im Glauben groß geworden. Seine Großmutter war gläubig, sie hat an Jesus Christus geglaubt und seine Mutter. Und diese haben ihm dann ganz viel vom Glauben weitergegeben. Und so konnte er im Glauben heranreifen. Und wir sehen gerade in Apostelgeschichte 16, wird das dann bemerkt, dass er mit der Zeit, obwohl er noch jung war, sich einen ganz guten Ruf in der Gemeinde erarbeitet hat, kann man sagen. Und er wurde bekannt in Lystra in dieser Gegend und auch um Lystra herum. Und jetzt kommt Paulus in der zweiten Missionsreise, nachdem er davor eine Trennung erlebt hat von seinem engsten Mitarbeiter Barnabas, der unbedingt den Johannes Markus mitnehmen wollte. Paulus aber meinte, nee, den nehmen wir nicht mit, der ist unzuverlässig. Paulus war ziemlich hart in solchen Dingen. Barnabas meinte, nee, den können wir wieder mitnehmen. Und die merken, okay, wir kommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner und dann haben die sich getrennt. Und Barnabas war bis dahin immer mit Paulus zusammen. Jetzt, Paulus hat Silas mitbekommen, Lukas war wahrscheinlich auch dabei. Aber dennoch, man merkt, da fehlt jemand bei ihm in seinem Leben. Und jetzt kommt er nach Lystra und er trifft diesen jungen Mann, der voller Energie ist, voller Eifer. Und er merkt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, wir sind Gleichgesinnte, den muss ich mitnehmen. Und vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht kennst du das auch, du kommst irgendwo hin, lernst einen neuen Menschen kennen und du merkst innerhalb von wenigen Minuten, okay, wir sind auf der absolut gleichen Wellenlänge. Unsere Gedanken sind gleich, unser Leben ist gleich, wir denken gleich, wir haben die gleichen Ziele und man merkt sofort, da ist eine Verbindung da. Und das ist was ganz Besonderes, denn diese Gleichgesinnung, von der Paulus hier spricht, die er in Timotheus findet, die war für ihn nicht selbstverständlich. Und ich finde auch, das ist nicht selbstverständlich, Gleichgesinnte zu finden. Wir Menschen brauchen Menschen, die genauso denken wie wir. Mit solchen Menschen können wir zusammen leben. Wir brauchen zwar auch Menschen, die anders denken, die uns immer wieder herausfordern, das ist auch wichtig, aber ein gutes Zusammenleben funktioniert vor allem mit Gleichgesinnten. Und wir Menschen brauchen das, weil wir einfach Gemeinschaftswesen sind. Das ist etwas, was du nicht ablegen kannst. Es ist in dir und wir Menschen sind so. Und ich musste daran denken, als wir jetzt am Donnerstag mit einigen Männern uns die Schöpfungsgeschichte angesehen haben, wo dann Adam erschaffen wurde und Gott sofort danach bemerkt oder deutlich macht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist einfach nicht gut. Unter allen Geschöpfen, die Gott geschaffen hat, fand man nicht einen Gleichgesinnten, nicht einen, der zu diesem Menschen passt. Dann erschafft Gott die Frau und man merkt, es passt wunderbar. Adam sieht sie und sein erster Gedanke ist, die passt hundertprozentig zu mir, in meinen eigenen Worten gesagt. Er hat auf jeden Fall eine Gleichgesinnte gefunden. Und das ist etwas, was wir Menschen brauchen. Ich habe mal geguckt, im Tierreich gibt es ganz viele Tiere, die so etwas überhaupt nicht brauchen, die sowas überhaupt nicht wollen und absolute Einzelkämpfer sind. Und da gibt es zum Beispiel den Goldhamster. Wir hatten damals auch einen, ich weiß nicht, ob das ein Goldhamster war, aber es war ein Hamster. Ich habe mir mal gedacht, dieser arme Kerl da im Käfig, der hat keine Freunde. Aber tatsächlich ist es genau so richtig. Genau das möchte er haben. Stell ihn eine Lebensgefährtin an die Seite, das ist purer Stress für ihn. Das will er nicht und sie will das auch nicht. Gibt es bei Menschen auch, aber beim Hamster ist es vor allem das Wesen. Es ist so. Er will keine anderen Gleichgesinnten neben sich haben. Beim Maulwurf ist das zum Beispiel genauso. Der Maulwurf ist den ganzen Tag nur am Buddeln und Fressen. Der hat keine Zeit für andere Gleichgesinnte. Will er auch gar nicht in seiner Nähe haben. Sobald da jemand kommt, versprüht er so einen Duft, der extrem stinkt und will alle bloß nur von sich fernhalten. Aber wir Menschen, wir sind nicht so. Das Interessante ist bei diesen Einzelkämpfern, dass die meisten bedrohten Tierarten oder viele von diesen bedrohten Tierarten sind Einzelkämpfer. In der Gruppe sind die Überlebenschancen deutlich höher. Und das ist bei den Menschen auch so. Einzelkämpfer, die haben es im Leben deutlich schwerer als Menschen, die in der Gruppe zusammenarbeiten. Da wurde mal ein reicher Jude gefragt, was das Geheimnis seines Reichtums ist. Und einer seiner Punkte war, werd niemals alleine reich. Die Erfolgschancen sind dadurch viel höher. Aber wie ist es in der Gemeinde? Als Christ ein Einzelkämpfer zu sein, das ist fast undenkbar und auf Dauer absolut nicht möglich. Und deswegen gibt es diese Gruppe der Gleichgesinnten und das ist die Gemeinde. Hier kommen Menschen zusammen, die gleich denken, gleich handeln und gleich leiden, gleich lieben und gleich sich freuen. Ich denke, nimm die Gemeinde weg und länger oder auf längere Sicht hin geht der Glaube unter. Das ist einfach so. Wenn Gleichgesinnte nicht zusammenkommen, dann werden andere Dinge dich beeinflussen, andere Menschen dich beeinflussen und dein Glaube geht unter. Das Interessante an diesem Text ist allerdings, dass Paulus, der sucht Gleichgesinnte innerhalb der Gemeinde. Das ist das Besondere hier. Und Gleichgesinnte in der Gemeinde, die Paulus da sucht, sind nicht Leute, die das irgendwie ein gleiches Hobby haben wie er, sondern den gleichen Eifer für das Reich Gottes aufbringen wie er. Das sind für ihn die Gleichgesinnten. Und vor allem, die dabei auch sich selbst verleugnen oder selbstlos dienen. Das wird in diesem Text deutlich. Denn in Vers 21 sagt er, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Sie suchen alle das Ihre. Jetzt sagt er hier alle, würde man das Wort wörtlich nehmen, würde man denken, alle Christen suchen das Ihre und nicht das, was Jesus Christus ist. Paulus verallgemeinert hier, das ist für ihn kein Problem. Heute müssen wir da immer sehr aufpassen, man darf keinen benachteiligen. Man muss an alle denken, sind nicht alle so, den Satz muss man immer dazu sagen. Aber für Paulus war das damals kein Problem und ich denke, die Christen, die haben auch verstanden, was er damit sagen wollte. Er wollte sagen, dass es einfach zu viele Diener gibt, die vielmehr darauf bedacht sind, einen Gewinn aus der Sache zu bekommen, als einfach nur Jesus Christus zu dienen und selbstlos zu dienen. Das ist das, was er hier meint. Und wie konnte das ausgesehen haben? Diese Menschen, die das Ihre suchen. Ich habe mir gedacht, okay, Geld wird mit Sicherheit eine große Rolle gespielt haben. Man sagt, wenn man reich werden möchte, soll man eine Religion gründen. Und das trifft auch mit Sicherheit zu. Wenn man es richtig anstellt, dann kann man mit der Religion sehr viel Geld verdienen. Und heute ist das noch genauso, dass in ganz vielen Gegenden der Welt mit Religion oder gerade auch mit der Gemeinde Jesu viel Geld verdient wird. Aber ich denke, das ist so ein Punkt, der auch zu Paulus Zeiten auf jeden Fall zu viel und wo Paulus auch in anderen Briefen das immer wieder erwähnt. Aber ich denke, in unsere Zeit oder in unsere Gemeinde hier hinein spielt das jetzt nicht unbedingt eine Rolle, denn bis jetzt wüsste ich nicht, dass sich irgendjemand hier schon dran bereichert hat an dieser Gemeinde. Eher das Gegenteil. Und das ist auch gut so. Ein anderer Punkt, der dazu führen kann, dass die Menschen nur das Ihre durch den Dienst suchen und nicht das, was Jesu Christi ist, ist Ruhm und Ehre. So etwas fühlt sich immer gut an. Es gibt kaum etwas, was dein Ego mehr pushen kann, als Ruhm und Ehre von den Leuten zu bekommen, Ansehen zu genießen. Das ist etwas Schönes, das ist etwas, was wir Menschen lieben. Und um diesen Status beizubehalten, fördert man auch seinen eigenen Dienst immer mehr. Hässlich wird das Ganze nur, wenn es dann irgendwann Kritik oder Konkurrenz gibt. Dann zeigt sich das wahre Gesicht dahinter. Und dann gibt es wirklich Probleme in der Gemeinde. Und das hat es auch schon oft genug gegeben. Und ich denke, das ist auch etwas, was jeden Einzelnen in der Gemeinde betrifft. Wenn man in der Welt vielleicht auch nicht ein gewisses Ansehen genießt, in der Gemeinde kann man es, wenn man es richtig anstellt. Und diese Versuchung, die ist bei uns Menschen da. Und das, dieser Gedanke, sich selbst zu verherrlichen durch den Dienst, dieses Ansehen bei den Menschen zu genießen, steht im absoluten Gegensatz dazu, ja, zu dem ersten Grundsatz der Nachfolge. Und der erste Grundsatz der Nachfolge, wie Jesus ihn genannt hat, war: Verleugne dich selbst. Und das ist etwas, was diese Diener absolut nicht beachtet haben. Sich selbst verleugnen. Und damit hatte Paulus mit seinen Kollegen auch immer wieder zu kämpfen. In Kapitel 1 lesen wir davon, wie Paulus Menschen erwähnt, oder er berichtet von sich selbst, wie er sehr viel Erfolg gebracht hat, dadurch, dass er in Gefangenschaft ist, dadurch, dass es ihm so geht, wie es ihm hier geht. Sind sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Das Evangelium hat sich sehr stark ausgebreitet. Es sind Geschwister sehr stark ermutigt worden durch sein Vorbild und auch ermutigt worden, Jesus Christus freimütig zu predigen. Und dann sagt er, einige aber von diesen, die jetzt freimütig predigen, die tun es aus Neid. Aus Neid mir gegenüber, von wegen, ich muss einfach mehr liefern, ich muss besser werden als der Paulus, ich muss mehr Erfolge zeigen. Und dadurch dann auch mehr Ansehen gewinnt. Und Paulus geht eigentlich ziemlich gut damit um. Er sagt, ist kein Problem, solange Christus gepredigt wird. Aber er zählt diese Menschen nicht zu den Gleichgesinnten. Und er würde solche Menschen auch niemals anderen Gemeinden weiterempfehlen, wie er es hier mit Timotheus tut. Und ich staune auch darüber, wie oft Textpassagen hier in diesem Brief mich immer wieder zurückführen zu dem Anfang, zu dem ersten Satz, wo es gerade darum geht, um Selbstverleugnung, Selbstlosigkeit. Paulus und Timotheus, die diesen Brief geschrieben haben, die bezeichnen sich hier selbst als, das sagt Paulus direkt im ersten Vers, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Oder auch anders wortwörtlich gesagt, Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi. Das wäre der richtige Ausdruck hier. Und das ist das, was Jesus möchte. Paulus ist darauf bedacht, seinem Herrn zu gefallen und nicht sich selbst zu gefallen. Das ist das, worum es Paulus geht. Und er fordert auch die Philipper in Kapitel 2, 3 bis 5 auch dazu auf. Dort sagt er zu ihnen, tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und dann sagt er es, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es war. Ihr sollt Gleichgesinnte Jesu Christi sein. Und dann führt er auf, diese bekannten Verse aus Philippa, und führt Jesus als Beispiel auf, der in göttlicher Gestalt war, Knechtsgestalt aber annahm. Und das ist etwas, worauf wir Christen einen Fokus legen sollen. Der richtige Weg ist, der Weg, den Jesus vorgelaufen ist, ist auf dem Weg, oder seine Fußspuren, die sind auf dem Weg des Knechtes zu sehen, nicht des Herrschers, nicht des Königs, obwohl er das auch ist, aber er wählte ganz bewusst den Weg des Knechtes. Da sind die Fußspuren zu sehen. Und ich musste da auch wieder an diesen Evangelisten Moody denken, der in seiner Dienstzeit als Evangelist irgendwann die Möglichkeit zum Präsidentenamt bekam oder dafür zu kandidieren. Und er hatte auch ziemlich gute Chancen darauf, dieses Amt zu bekommen. Ihn hätte dadurch auch sehr viel Ruhm, sehr viel Ehre, sehr viel Aufmerksamkeit hätte er dadurch bekommen. Er hätte ein großes Ansehen genießen können, aber für ihn war klar, den Dienst, den ich hier für Jesus tue, der ist, hat absolut viel mehr Wert. Das ist Ewigkeitswert, was ich hier für Jesus tue. Und er wählte diesen Weg des Knechtes, des Dieners und nicht des Herrschers. Und das finde ich sehr vorbildhaft. Er hat tatsächlich als Evangelist sehr viel erreichen können. Wer weiß, wo er gelandet wäre, wenn er tatsächlich Präsident geworden wäre. Ein anderes gutes Beispiel, finde ich, aus der Bibel ist Mose. Das ist, mir ist da letztens ein Vers ins Auge gesprungen, habe ich noch nie gelesen wahrscheinlich. In 4. Mose 12 ist da zu finden. Mose hatte ja, wie wir wissen, sehr viele Probleme mit dem Volk und er hat wirklich sehr viel ausgehalten und ist darin auch ein sehr großes Vorbild. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie hat der es nur so lange mit diesem Volk aushalten können? Und irgendwann kam es sogar so weit, dass seine eigenen Geschwister seine Autorität in Frage gestellt haben. Mose allerdings bleibt ruhig und dann heißt es in einem Vers in Kapitel 12, er war, jetzt muss ich mal selber gucken, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle anderen. Diese Eigenschaft hat ihn zum idealen Kandidaten als Anführer für das Volk Israel gemacht. Er war demütiger als alle anderen. Und das als Anführer, einer, der intellektuell wahrscheinlich viel weiter war als alle anderen Israeliten, weil er im Palast von Pharao groß geworden ist, einer, der viel von Gott mitbekommen hat, persönlich von Gott mitbekommen hat, was sonst kein anderer konnte. Gott hat nur mit Mose gesprochen. Also er hätte sich einiges einbilden können, aber er bewahrt diesen Weg der Demut, der auch irgendwo in diese Selbstlosigkeit mit reinfällt. Für Paulus ist klar, ein gleichgesinnter Christ ist nicht nur einer, der wie Jesus redet, sondern auch wie Jesus handelt. Das zeigt sich dann im selbstlosen Dienst, ohne irgendeinen Vorteil dadurch zu haben. Das ist es, worum es ihnen hier geht. Das sind für Paulus die Gleichgesinnten. Und das ist auch echter, offensichtlicher Glaube und der wird auch irgendwann offensichtlich. Ja, und früher oder später zeigt sich das Motiv, und da kommen wir zur Zeit der Bewährung. In der Bewährung zeigt sich das wirkliche Motiv, wenn auch nicht immer offensichtlich für alle Menschen, dennoch offensichtlich für dich selbst. Was tatsächlich dein Motiv ist hinter deinem Dienst? Ist es wie hier, dass man die eigene Ehre sucht oder sonst irgendwelche egoistischen Ziele dabei hat? Aber die Bewährungszeit, die ist eine Zeit, die das offenbar macht. Das kann zum Beispiel sein, dass an deinem Dienst irgendeine unangebrachte Kritik kommt. Das kann ziemlich schmerzhaft sein. Zeitverlust an eigenen Interessen, das kann ebenfalls eine Bewährung sein. Lebensenergie, die verbraucht wird, oder auch gesundheitliche Probleme, wie hier bei dem Epaphroditus, der wirklich so weit ging, dafür sogar zu sterben, um seinen Dienst zu erfüllen. Und Paulus lobt ihn hier auch in den höchsten Tönen. Das ist eine Bewährungszeit. Und da zeigt sich dann, für wen mache ich das hier eigentlich? Warum mache ich das hier eigentlich? Und hier haben wir zwei Mitarbeiter, Timotheus und Epaphroditus, die sich als kostbare Diener bewährt haben. Sie standen vor großen Herausforderungen und haben diese auch bewältigt. Und Herausforderungen sind im Glaubensleben, gerade für Männer, extrem wichtig. Du bleibst wirklich da stehen, wo du bist, wenn du dich nicht Herausforderungen stellst. Johann hat hier vorhin die Kinder aufgefordert, nach vorne zu kommen. Wer möchte? Wir Christen leben heute in der westlichen Welt gerade genau in dieser gleichen Aufforderung. Also wir müssen nicht viel reagieren, wir müssen vor allem agieren. Wir haben hier keine Probleme, dass wir irgendwie gezwungenermaßen vor Herausforderungen gestellt werden. Die Herausforderungen, die wir hier haben, da musst du dich selbst für entscheiden, will ich das machen oder nicht. Du bist wirklich hier gefordert, aus dir herauszukommen und diese Herausforderung auch anzunehmen. Für mich ist es zum Beispiel immer wieder eine Herausforderung, hier vorne zu stehen. Das nach all den Jahren, aber ist immer wieder neu so. Aber diese Herausforderung, ich merke das selbst, egal was das auch ist im Glaubensleben, letzten Endes, so sehr ich sie auch in dem Moment nicht mag, letzten Endes tun sie mein Glaubensleben wirklich sehr gut. Und hier haben wir zwei wunderbare Vorbilder. Und Timotheus, der wurde von Paulus vor allem herausgefordert. Das ist nämlich auch ganz wichtig bei Anforderungen, die vor einem Christen stehen, dass man Menschen hat in der Umgebung, Brüder und Schwestern, die das, was ich gerade durchmache, auch schon erlebt haben und mich darin begleiten. Timotheus war hier bestens in dieser Hinsicht versorgt. Er hatte Paulus bei sich. Paulus hat ihn in der zweiten Missionsreise, hat er ihn mitgenommen, wie schon gesagt. Er hat gesehen, es ist ein bewährter Mitarbeiter in der Gemeinde gewesen. Jetzt kommt der nächste Schritt, ich nehme ihn mit auf eine Missionsreise. Und jeder, das kann man sagen, der mit Paulus eine Missionsreise durchsteht, der ist automatisch ein bewährter Mitarbeiter. Das Motto von Paulus war immer, da wo ich hinkomme und Probleme bekomme, da bin ich richtig. Ich weiß nur nicht, ob die Mitarbeiter das immer wussten, aber für Paulus war das ganz klar, das war sein Ziel, Apostelgeschichte 20 dazu. Und die dritte Missionsreise hat er sogar auch noch mitgemacht. Und Paulus sah dieses Potenzial in ihm, er sah die Begabung in ihm und auch diese Hingabe und Liebe zu der Gemeinde. Und Paulus hat dafür gesorgt, dass er größere Aufgaben bekam. Irgendwann sollte er die verfolgte Gemeinde in Thessalonich sollte er betreuen, was er auch sehr gut gemacht hat. Danach hat er die Aufgabe bekommen, die Gemeinde in Korinth zu betreuen, eine ganz andere Hausnummer. Da dachte ich auch so, okay, so eine verdorbene Gemeinde, einen so jungen, motivierten Mitarbeiter dahin zu schicken, finde ich gewagt. Er scheint es auch nicht ganz vollbracht zu haben, weil später auch Titus nochmal dahin musste und Paulus später auch noch dazu. Aber was er da auch immer in Korinth erlebt hat, es hat ihn mit Sicherheit einiges an Erfahrungen gebracht, die er dann später auch als Gemeindeleiter in Ephesus gebraucht hat. Da war dann seine Endstation in Ephesus, eine Gemeinde, die in einem Ort gewesen ist, die voll von Götzendienst war, voll von falschen Lehren, und mit solchen Menschen musste er sich ständig rumschlagen. Und er wurde bestens darauf vorbereitet. Letzten Endes, nach 15 Jahren Dienst in Ephesus, weigerte er sich, an einem Götzendienst oder an einer Götzenfeier mitzumachen. Daraufhin wurde er dann umgebracht, wie sein Glaubensvater Paulus auch. Und man kann sehen, sein ganzes Leben zeugt davon, dass er wirklich selbstlos gedient hat. Er selbst hatte nichts davon, was er sich da alles angetan hat. Und das, finde ich, sind wirklich Vorbilder, die wir uns für unser Leben nehmen können. Über Epaphroditus wissen wir leider nicht viel. Die Kirchengeschichte gibt da auch nicht viel her. Es gibt einige Vermutungen, aber letzten Endes ist es tatsächlich nur dieser Philipperbrief, der von ihm schreibt. Am Ende muss man sagen, über Epaphroditus und Timotheus, die haben sich wirklich im Glauben bewährt. Die haben gezeigt, den Dienst, den sie machen, den tun sie nicht für sich selbst, den tun sie für Gott. Und ich wünsche uns, dass wir im Glauben auch diese Herausforderungen annehmen, Anforderungen, die an uns kommen, dass wir nicht direkt ablehnen und absagen, sondern uns diesen Herausforderungen stellen, gerade wenn wir merken, okay, das wird mir Mühe machen, das wird nicht leicht für mich. Nein, das sind genau die Dinge, die uns letzten Endes auch gut tun. Und das wünsche ich uns einfach. Einfach gesagt haben diese Männer nichts anderes gemacht, als den Fußspuren Jesus zu folgen. Sie verleugneten sich selbst und haben das Kreuz auf sich genommen. Die haben diese Knechtsgestalt, die Jesus hier auf der Erde gelebt hat, die haben diese Männer auch ausgelebt. Und das, finde ich, sind für uns wundervolle Vorbilder. Und das wünsche ich uns, dass wir darüber nachdenken, und uns das auch zu Herzen nehmen. Ich möchte zum Abschluss nochmal mit uns beten. Genau, und ihr dürft dazu aufstehen.